Ich glaube, unsere erste Frage wäre einfach nochmal so eine kurze Rekapitulation für uns und für unsere Ausstellung zu Ihrer Meinung zu Helden, Heldenbildern und ihrer Notwendigkeit und Präsenz.
Ja, diese Frage habe ich mir heute bei diesem Panel gestellt über Frauen und Helden und ihre Rolle für diese Einheitsstiftung in der Ukraine. Grundsätzlich glaube ich, dass unsere Diskussion hier auch im Rahmen der Veranstaltung gezeigt hat, dass das Wort Held oder Held als Begriff etwas diffus ist oder wahrscheinlich auch inflationär. Wie gesagt, im Ukrainischen ist Held und Protagonist, das ist Heroi, das ist dasselbe Wort. Und deshalb kann man mit unterschiedlichen Schattierungen dieses Begriffes gut arbeiten. Und wie Katrin Rogler auch meinte, den Helden müsste man auch immer wieder dekonstruieren und mit diesem Bild kritisch umgehen. Und ich persönlich bin keine Heldentheoretikerin und deshalb habe ich mich komisch gefühlt bei dieser Veranstaltung, habe auch gleichzeitig viel gelernt und mich auch selbst viel mit diesen Helden auseinandergesetzt, wobei ich glaube, dass für heutige politische Debatte wahrscheinlich das Bild des Antihelden viel interessanter und produktiver ist, wenn wir und das zeigt auch irgendwie, dass diese Helden Bilder uns nicht viel weiterhelfen, denn diese Antihelden, von denen heute die Rede ist, wenn wir über Rechtspopulismus sprechen und Rechtspopulismus als so eine Art Modus operandi für Politiken überhaupt, da sind diese Antihelden so eine Art Essenz oder so komische Kinder von diesen Heldenbildern, also die sind miteinander stark verbunden und zeigen diese Rückseite der Helden oder dieser Bestrebnisse für sich Helden zu schaffen oder sich an die Helden zu orientieren. Und also, ich finde das Ganze problematisch und wir müssen damit sehr kritisch arbeiten, vor allem wenn wir an ukrainische Situation denken, wo diese Heldenproduktion einfach zur Staatspolitik und zum dominierenden Diskurs geworden ist. Und es wird manchmal gar nicht in Frage gestellt, was das für die Menschen heißt und wie ist die Beziehung zwischen Menschsein, zwischen dieser Fragilität des menschlichen Lebens und dieser Heldenbildung. Und es gibt bei uns in Kharkiv eine Gender-Philosophin, Theoretikerin Irina Zhirepkina, die schreibt jetzt ein Buch, es soll Frieden und Krieg von Judith Butler heißen. Also die liest viel Butler und versucht ihre Thesen im ukrainischen Kontext neu zu reflektieren. Und die meinte, dass diese Helden oder Soldaten in der Ukraine so eine Armee von überflüssigen Menschen oder von, ja, überflüssig, kann man so sagen.
Also im Sinne, also wie Petjorin, im Sinne dieses Literaturtypus, oder?
Nee, ich glaube eher im Sinne, also, oder vielleicht überflüssig ist nicht
zeitgemäß.
Nein, von unnötigen Menschen, also von denjenigen, die man einfach entsorgen kann oder opfern kann für irgendwelche Ziele. Mhm. Und das, also einerseits werden sie gelobt und überall, die Kinder zeichnen ihre Bilder für unsere Helden und so. Andererseits sind das meist prekarisierte Gruppen, denn also es ist legal, dass denen das Leben entnommen werden kann und es ist nicht einfach, es sind keine einfachen Soldaten in dem Sinne, glaube ich. Also in unserer Situation, das sind auch sehr prekarisierte Soldaten. Also es ist nicht so wie zum Beispiel in der amerikanischen Armee, wo sie super ausgerüstet sind, geschützt und wo alles, also zumindest ich stelle mir das so vor, also alles irgendwie auch militärisch sehr professionell gemacht wird und es wird darauf geachtet, dass Amerikaner irgendwie geschützt sind, also inwieweit das möglich ist. Und bei uns sind diese Menschen, ja, also wie wir gestern in Sheriffs gesehen haben, irgendwo aus dem Dorf geholt und es gibt dann Korruption auf allen Ebenen, was sie essen, was sie anziehen, in welchen Verhältnissen die dort leben, wie sie versorgt werden, also sie sind nicht einfach Soldaten, sie sind auch sehr arme Menschen. Und deshalb finde ich das schwierig, wenn das nicht angesprochen wird. Und dann ist dieser pathetische Heldensprache eine Art zynische Kompensation für so ein super prekäres Leben. Deshalb, ja, was sollen wir mit diesen Helden anfangen? Oder diese himmlische Hundertschaft, auch schon ein Mythos, diese Maidan-verstorbenen Menschen. Ich habe mich heute gefragt, ist das so eine Art Funktion von diesen Menschen? Wären sie damit auch einverstanden, dass sie für irgendetwas sterben, was heute auch instrumentalisiert wird, sie sind für das gestorben oder für das, also sie sind umsonst gestorben oder doch für irgendwelche Werte, also es sind alles sehr schwierige, ja, Formulierungen und eine sehr schwierige Haltung, finde ich. Denn letztendlich sind diese Männer bei dieser himmlischen Hundertschaft, die waren einfach da. Also sie haben das nicht proklamiert, ich bin jetzt bereit zu sterben für europäische Werte oder sowas. Also sie waren einfach da und viele wollten helfen oder waren einfach auf dem Platz. Also und das sind zufällige Ziele für die Polizei, die einfach geschossen hat. Also das waren keine Kämpfer oder keine Helden in dem Sinne. Und sie zu Helden zu machen, also wahrscheinlich ist das auch eine Geste, um sie zu ehren oder um so eine Art Erinnerung zu stiften. Vielleicht ist es auch in diesem Sinne gut gemeint. Gleichzeitig werden ihre Leben oder ihre entnommenen Leben dafür instrumentalisiert, was heute irgendeine politische Kraft oder irgendeine Person, weiß ich nicht, erreichen möchte. Und das finde ich schwierig und das wird gar nicht diskutiert, glaube ich, bei uns. Ich weiß nicht, ob das die Antwort war.
Ja. ich glaube, unsere zweite Frage passt eigentlich ganz gut zu diesem Einfach-Dasein. Also wir hatten auch in Kiew ganz viel über Public Space und den Maidan als Erfahrung eines öffentlichen Raumes diskutiert. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Da würde mich einfach interessieren, ob das wirklich als so eine Öffentlichkeitserfahrung wahrnehmbar war, was sich jetzt verändert hat.
Ja, es war eine sehr räumliche Erfahrung. Ich habe auch ein paar Texte danach geschrieben und jetzt denke ich drüber nach, dass ich auch wirklich so räumlich sie aufgebaut habe. Und das ist vielleicht, wie gesagt, Prozesse waren wichtig auf dem Maidan und dieses Dasein war wichtiger als eine Art Action. Im Gegensatz zu Medien. also im Gegensatz zur medialen Berichterstattung, wo irgendwelche Aktionen oder diese Schlägerei, Feuer, also das waren so Attraktionen für die Zuschauer. Ja, und diese Prozesshaftigkeit und diese körperliche Erfahrung, alle sind zusammen auf einem Platz. Also das hat eben diese Erfahrung hat die Menschen politisiert. Und ja, diese Erfahrung des öffentlichen Raums, die hat sich in unterschiedliche Initiativen verwandelt, wo die Menschen einfach schneller zusammenkommen, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben. Zum Beispiel dieses T-Shirt, das ich heute trage. Mhm. Es ist jetzt so eine Art kleine Bewegung in Kiew, Save Ukrainian Modernism. Ist auch im Rahmen der Biennale entstanden, durch diese Planung, dieses UFO-Gebäude irgendwie zu rekonstruieren und umzubauen. Und vieles passiert schneller als vor ein paar Jahren. Zum Beispiel, sie haben schon entschieden, eine NGO zu gründen, sie arbeiten mit Medien. Also es gibt so eine Art, also diese Körper, von denen sind so politisch, oder diese Menschen, die Maidan-Erfahrung hatten, sie sind so politisch trainiert zu handeln oder zu reagieren und zusammenzukommen. Und das ist das Schöne und Wichtige, nicht, weiß ich nicht, der nationale Pathos oder diese gelobte neue ukrainische Identität, also, sondern wirklich diese Erfahrung des öffentlichen Raums und ja, so eine Annäherung zur Stadt. Und so eine auch, vielleicht kann man das als urbane Emanzipation nennen. Also, dass die Beziehung zur Stadt anders geworden ist, weniger entfremdet und die Stadt wird als gemeinsamer Raum wahrgenommen und nicht als toxischer Raum und Gegensatz zur Privatsphäre, zur eigenen Wohnung. Das haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt, dass alles, was öffentlich ist, irgendwie vernachlässigt ist in Kiew. Mhm. Selbst Treppenhäuser so, oder Eingänge in die Häuser. Aber die Wohnungen sind immer renoviert und es wird wirklich, es ist ein großes Thema, die Wohnung zu renovieren, alles schön zu machen. Und es ist unglaublich, wie gepflegt und die Wohnungen in Kiew sein können, im Gegensatz zu öffentlichen Räumen. Und ich denke, jetzt ist diese Wahrnehmung etwas anders. Aber wie gesagt, es sind aus meiner Sicht so eher Mikroprozesse. Es ist keine große Veränderung. Aber so geht es auch wahrscheinlich.
Also ich hatte noch eine Frage, und zwar, weil, also sozusagen von meiner Information oder Lektüre-Erfahrung war es doch schon, dass auf dem Maidan, also sozusagen die Körper, die anwesend waren, dass also ohne so in einen neuen Nationalismus also bestärken zu wollen, das sehr heterogen war. Mhm. Und wie, also auf, also wenn Sie jetzt von so den Menschen, die so körperlich anwesend waren und sozusagen im öffentlichen Raum gehandelt und gesprochen haben und daraus sich jetzt Initiativen, kleine Initiativen sozusagen ergeben, ist das, also findet sozusagen ganz klar in dem Moment auch der Ausschluss statt und die Abgrenzung von sozusagen anderen Gruppierungen oder anderen Einzelpersonen, die da waren, die aus ganz anderen Motiven dort gewesen sind. Mhm. Weil trotzdem, also mir kommt das so vor, dass auch jetzt bei der Tagung, wenn gesprochen wird, also dem Maidan ist, glaube ich, allen bewusst ist, also es es ist nicht diese Homogenität vorhanden mhm. gewesen und trotzdem wird das immer wieder so verwendet. Also natürlich ja. auch einfach zu Verständigungszwecken, aber ich mhm. finde das irgendwie sehr schwierig, weil, ja. weil das, glaube ich...
Ja, das ist, glaube ich, leider nicht zu vermeiden, dass Maidan als so eine Erfahrung und Augenblick wirklich vorbei ist. Und jetzt wird die Erinnerung daran für gegenwärtige Ziele instrumentalisiert, auf ganz unterschiedliche Weise. Es gibt bei uns so einen Spruch, Maidan war nicht dafür, dass das und das, sondern dafür, und es wird ganz unterschiedlich, Maidan war nicht dafür, dass, weiß ich nicht, die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes heute kleine Unternehmer verfolgen. Mhm. Maidan war für transparente Geldverteilung. Also es gibt auch in politischen Debatten oder in aktivistischen Diskussionen solche Sprüche. Und ja, das ist zwiespaltig. Einerseits fühlen alle, die dabei waren, dass Maidan dass das in ihrem Namen gemacht wurde, egal wie sie sich politisch identifizieren oder was sie heute machen. Also die rechtsradikalen Sachen, wir haben Maidan gemacht, die zivilgesellschaftlichen oder Menschenrechtler sagen, wir waren das, vielleicht irgendwelche andere Gruppen sagen wir, also, und das waren grundsätzlich alle. Und jetzt gibt es diese Einheit, diese existenzielle Erfahrung nicht mehr, wo alle einfach Menschen waren. Und ich glaube, Maidan war wirklich so eine existenzielle Erfahrung, wo der Tod und wo Tod sehr präsent war und die Auseinandersetzung mit der Welt war sehr klar. Also sterbe ich, bleibe ich beim Nächsten, also irgendwie vielleicht in diesen christlichen Begriffen besser auszudrücken als irgendwelchen politischen. Und jetzt ist es nicht mehr so. Also es war so eine außerordentliche Erfahrung, jetzt muss man das irgendwie einordnen im heutigen Alltag. Es kann ein politischer Alltag sein, wenn irgendjemand politisch engagiert ist oder auch ein ideologischer und oder ganz praktisch, weiß ich nicht. Und da wir heute in so einer Reaktionsphase sind, ist zum Beispiel die Kommunisierung als Folge des Maidans gesehen, was ich zum Beispiel überhaupt nicht teile, eher im Gegenteil. Oder eben, da wir jetzt diesen neuen Nationalismus haben oder Militarismus, wird Maidan retrospektivisch auch so gelesen als ein Ort, wo Militarismus sich irgendwie geformt hat, oder dieser neue Nationalismus, die neue Nation wurde geboren zum Beispiel. Mhm. Also so wird heute über Maidan auch gesprochen, neben anderen Interpretationen. Aber das ist alles, das sind alles Narrative über die gegenwärtige Situation und nicht über Maidan.
Ja. Ich habe auch noch eine Frage, die etwas an einem vorherigen Punkt anschließt, von dem Sie gesprochen hatten. Es geht vermutlich weg von der Erfahrung des Maidans. Ich hatte sehr stark den Eindruck, dass immer noch versucht wird, der Raum, also Raum für eine Öffentlichkeit nutzbar zu machen, also für eine öffentliche Bewegung. Und jetzt, wo Sie das Projekt angesprochen hatten, Save Ukrainian Modern, habe ich mich gefragt, welche Rolle konkret die Räumlichkeiten, die Gebäude der sowjetischen Moderne oder der ukrainischen Moderne, das scheint mir eine Verschiebung darzustellen, auch in der Zeichnung, welche Rolle diese Räume spielen. Und
vor allem auch, weil es natürlich sehr ephemere Räume sind, die prekär sind, die vernachlässigt werden. Mhm. Und ob in diesem Zusammenhang auch an Projekte angeknüpft werden soll, die möglicherweise in gerade dem ukrainischen Modernismus zu realisiert wurden oder angedeutet sind.
Es gibt schon seit ein paar Jahren ein immer stärkeres Interesse für diese sowjetische, modernistische Architektur. Und ich denke, letzte Jahre ist es stärker geworden und jetzt gibt es schon diese kleine Bewegung, die sich, glaube ich, auch so etwas oppositionell vielleicht sieht, der offiziellen Politik, der Dekommunisierung. Mhm. Diese Bewegung oder dieses Interesse ist aber jetzt nicht ein Post-Maidan-Interesse. Es war auch davor da. Mhm. Ist einfach viel, ist vielleicht größer geworden und etwas stärker, auch durch Publikationen. Das Buch von Kiew zum Beispiel war auch ein Beitrag, wie selbst diese Biennale von 2015. Denn also diese Thematik von Modernismus, das war auch ein wichtiger Punkt, wo die Biennale stattfindet, was sind diese Orte. Noch stärker, glaube ich, ist es auch dieses Jahr thematisiert worden durch den Markt und dieses UFO-Gebäude. Ja, was das Projekt angeht, ich glaube, es gibt mehrere Projekte sozusagen. Einerseits gibt es Publikationen. Eine davon ist, ja, hat vielleicht keinen direkten Bezug, ist aber auch, gehört auch zu dieser Debatte des sowjetischen, der sowjetischen Erbschaft. Es ist ein Buch Decommunized Ukrainian Soviet Mosaics, so ein großes Fotobuch. Und jetzt wird noch ein Buch vorbereitet für 2018, Ukrainian Modernist Architecture. Mhm. Und ich glaube, dass diese Bücher, das ist wiederum so eine physische Sache, und ich glaube, das ist ganz wichtig als Basis für irgendeine Bewegung oder... Und andererseits gibt es diese Initiative, die sich hoffentlich auch weiter entwickeln wird und die rechtlich und auf der Medienebene aktiv sein wird, um diese Denkmäler zu schützen. Und dadurch entstehen neue Diskurse über sowjetische Architektur, sowjetische Kunst und Kultur. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, eben um etwas dieser Dekommunisierung entgegenzusetzen und somit auch dem offiziellen Narrativ, dem offiziellen Diskurs, der so nationalistisch und reaktionär ist. Mhm. Aber mal sehen, es ist wirklich ganz, ganz neu. Ganz neu, ganz neu.